Joachim Bauer. Das Gedächtnis des Körpers. Wie Beziehung und Lebensstile unsere Gene steuern. Jahrzehntelang dachten Wissenschaftler, dass Gene zwar den Bauplan für unseren Körper enthalten und ansonsten ziemlich passiv sind. Doch in den letzten Jahren hat ein neues Forschungsfeld, die Epigenetik, gezeigt, dass unsere Gene sich während unseres Lebens verändern. Sie werden aktiviert und deaktiviert. Welche Gene gerade aktiv sind, hat enorme Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Das, was wir erleben und die Beziehungen, die wir fühlen, hinterlassen eine bleibende und nachweisbare Spur in unserem Gehirn und unseren Genen. Durch diese Erkenntnis sind wir in der Lage, verschiedene Krankheiten wie zum Beispiel Depressionen oder Burnout, aber auch Infektionen oder Krebserkrankungen aus einer ganz neuen Perspektive zu betrachten und zu behandeln. Blink Nummer 1. Die Umwelt beeinflusst über das Körpergedächtnis unsere Gene und unsere Gesundheit. Lange Zeit galt es als ausgemachte Sache, dass die Gene eine Art statischen Bauplan für unseren Körper enthalten. Sie sind dafür zuständig, dass wir braune Augen, gelockte Haare oder einen Hang zum Übergewicht haben, und damit ist ihre Aufgabe erfüllt. Das Forschungsgebiet der Epigenetik hat mittlerweile jedoch nachgewiesen, dass unsere Gene reguliert werden. Sie steuern nicht nur unseren Körper, sondern werden wiederum auch von ihm gesteuert. Wie das passiert, hängt von unserer Umwelt und unseren Erlebnissen ab, und zwar besonders von Erlebnissen im zwischenmenschlichen Bereich, denn die hinterlassen einen besonders tiefen psychologischen Eindruck. Viele Gene können hoch oder herunter geregelt werden und sind nur zeitweise aktiv. Wenn wir zum Beispiel Stress ausgesetzt sind, werden Gene aktiv, die Stresshormone produzieren. Unsere Umwelt beeinflusst so die Aktivität unserer Gene. Diese physische Spur von sozialen Erlebnissen ist so stark, dass sie uns krank machen kann. Wir haben also dadurch, dass wir unsere Beziehungen gestalten, direkten Einfluss auf unsere Gesundheit. Einige Krankheiten müssen wir mit diesem Wissen ganz neu betrachten und bewerten. Nicht nur in den Genen, sondern auch im Gehirn hinterlassen Beziehungen deutliche Spuren. Eine wichtige Rolle spielen dabei die sogenannten Spiegelneurone. Sie sind dafür zuständig, dass wir andere verstehen können und sorgen dafür, dass Babys lernen, mit ihrer Umwelt zu interagieren. Sie ermöglichen es einem Baby, das Lächeln der Mutter nachzuahmen und so zu erfahren, dass das positive Folgen hat. Während wir aufwachsen und lernen, entwickelt und verändert sich unser Gehirn. Da ist es kein Wunder, dass negative Beziehungserfahrungen ernste Auswirkungen haben und sichtbare Spuren in unserem Gehirn hinterlassen. Unser Lebensstil hinterlässt also deutliche Spuren in unserem Körper. Wer zum Beispiel ständig unter Druck steht und sich stresst, riskiert seinen Körper damit auf genetischer Ebene dauerhaft zu schädigen, denn jedes Erlebnis wird gespeichert in unserem sogenannten Körpergedächtnis. Blink Nummer 2. Unsere Beziehungen und Erfahrungen erschaffen durch neuronale Netzwerke ein Körpergedächtnis. Wie genau geht es vor sich, dass Lernprozesse, positive Erlebnisse und Erfahrungen, aber auch Stress und belastende Beziehungen unser Gehirn verändern? Dabei spielen Netzwerke aus Neuronen eine zentrale Rolle. Gedanken, Assoziationen und Gefühle sind in unserem Gehirn als neuronale Netzwerke gespeichert, die über Synapsen miteinander verbunden sind. Je öfter wir ein bestimmtes Netzwerk aktivieren, desto stärker wird es. Es verbindet sich mit weiteren Nervenzellen und entwickelt zusätzliche Synapsen. Das Entscheidende dabei ist, dass ein starkes Netzwerk leichter und öfter aktiviert wird als eines, das wir nicht so oft benutzen. Je öfter wir zum Beispiel die Netzwerke für Angst vor dem Arzt mit der Spritze oder das gute Gefühl, wenn mich jemand umarmt, aktivieren, desto widerwilliger gehen wir zum Arzt und desto öfter sehen wir uns nach einer Umarmung. Diese Anpassungsfähigkeit des Gehirns an seinen Gebrauch wird als erfahrungsabhängige Plastizität bezeichnet. In den so entstehenden Netzwerken werden unsere Erinnerungen gespeichert, allerdings nicht bewusst, sondern in der Form eines Körpergedächtnisses. Die neuronalen Netze bestimmen auch über unser Verhalten und unsere Persönlichkeit, was wiederum Auswirkungen darauf hat, wie wir unsere Beziehungen gestalten. Manchmal geraten wir dadurch in richtige Teufelskreise. Wer als Kind schon einen großen Verlust erlitten hat, wenn zum Beispiel der Vater oder die Mutter gestorben ist, hat dadurch das Netzwerk Schmerz durch Verlust enorm gestärkt. Das kann dazu führen, dass in allen möglichen Situationen plötzlich die Angst vor dem Verlassenwerden aufkommt. Wer dann anfängt zu klammern, läuft Gefahr, gerade dadurch Freunde oder den Partner zu verschrecken und wieder verlassen zu werden, wodurch das Netzwerk erneut verstärkt wird. Wer hingegen als Kind zu oft und harsch kritisiert wurde, entwickelt ein Netzwerk mit dem Ziel der Vermeidung von Kritik und läuft damit Gefahr, eine narzisstische Persönlichkeit zu entwickeln. Solche Menschen müssen immer und überall zeigen, was sie alles können und besitzen. Die Forschung ist gerade erst dabei, diese neuronalen Netzwerke sichtbar zu machen und zu entschlüsseln. An dieser Schnittstelle aus Psychologie und Neurologie warten in den nächsten Jahren noch einige spannende Erkenntnisse auf uns. Blink Nummer 3. Stress beeinflusst die Gene und jeder reagiert unterschiedlich auf ihn. Jeder weiß instinktiv, dass Stress für Körper und Seele nicht gut ist. Die Neurologie konnte das in den letzten Jahren auch beweisen. Stress fügt unserem Körper gesundheitlichen Schaden zu, und zwar unter anderem dadurch, dass er unsere Gene verändert. Wenn wir Stress haben, werden bestimmte Gene aktiviert. Dabei ist unwichtig, um welche Art von Stress es sich handelt. Egal, ob wir spät dran sind und der Bus überfüllt ist, ob uns zum Beispiel eine belastende Beziehung stresst oder ob wir einer traumatischen Situation ausgesetzt werden, für unseren Körper ist es alles dasselbe. Er unterscheidet nicht zwischen verschiedenen Auslösern, sondern nur zwischen starkem und weniger starkem Stress. Sobald in unserem Gehirn die Wahrnehmung Stress entsteht, beginnt es, verschiedene Botenstoffe auszuschütten, und die sind verantwortlich dafür, dass bestimmte Gene aktiviert werden. Diese Stressgene haben dann Einfluss auf unseren Kreislauf, unser Immunsystem und das Gehirn. Im Hirnstamm werden zum Beispiel Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet, die dafür sorgen, dass unser Puls und unser Kreislauf schneller arbeiten. Unter anderem wird dabei auch das CRH-Gen aktiviert, das über verschiedene Zwischenschritte dafür zuständig ist, dass die Nebenniere das Stresshormon Cortisol produziert. Cortisol hemmt allerdings die Arbeit des Immunsystems. Wenn die Cortisolwerte über lange Zeit erhöht sind und eine Person unter Dauerstress leidet, können dadurch auch die Gehirnstrukturen angegriffen werden. Dabei kommt es oft zu Gedächtnisstörungen und teilweise verringert sich sogar die Gehirnsubstanz. Aufgrund seiner persönlichen Biografie reagiert jeder Mensch anders auf Stress. Je früher in der Kindheit ein Mensch belastende Beziehungen und damit Stress erlebt, desto anfälliger wird er auch später für Stress, da sich entsprechende neuronale Netzwerke mit jedem Stresserlebnis verstärkt haben. Stress ist in seinem Körpergedächtnis als Standardreaktion eingespeichert und wird auch schon in Situationen ausgelöst, in denen andere, weniger stressanfällige Menschen vielleicht nicht einmal mit der Wimper zocken. Stress beeinflusst unseren Körper also negativ und verstärkt sich selbst. Blink Nummer 4. Burnout entsteht durch soziale Probleme am Arbeitsplatz und kann mit der richtigen Therapie geheilt werden. Wir haben gesehen, wie die Bildung von neuronalen Netzwerken und die Genregulation funktionieren. Was können wir daraus über bestimmte Krankheiten lernen? Tatsächlich müssen wir eine Reihe von Erkrankungen ganz neu bewerten. Eine von ihnen ist das Burnout-Syndrom, das sehr eng mit dem individuellen Stressempfinden zusammenhängt. Burnout ist eine ernstzunehmende Volkskrankheit, bei der sich das interne Alarmsystem für Stress verselbstständigt und der Patient dadurch überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommt. Er erlebt eine dauerhafte Belastung. Nach neuen Untersuchungen leiden bis zu 25% der Erwerbstätigen unter Burnout. Körperliche Folgen sind zum Beispiel Erschöpfung, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Ängste und depressive Verstimmungen. Wichtig bei der Entstehung von Burnout ist, mehr als bisher angenommen, die soziale Komponente des Stresses. Der Arbeitsplatz nimmt oft einen großen Teil unseres Alltags und unseres Soziallebens ein. Kein Wunder, dass die Beziehungen, die wir dort führen, große Auswirkungen auf unsere Psyche haben. Ein unzufriedener Chef, stressige Kunden oder mobbende Kollegen können unseren Alltag zur Hölle machen. Dabei wurde festgestellt, dass vor allem geringe Anerkennung, Überforderung oder fehlende positive Rückmeldung zu einem größeren Burnout-Risiko führen. Da Burnout soziale Ursachen hat, kann es durch funktionierende, positive Beziehungen verhindert oder therapiert werden. Als Prävention eignet sich zum Beispiel eine Supervisionsgruppe, in der Kollegen, Mitarbeiter und Vorgesetzte mit einem externen Moderator über die Arbeit und ihre Situation sprechen, sodass übermäßiger sozialer Stress gar nicht erst entsteht. Auch eine Therapie kann dabei helfen, stabile Beziehungen aufzubauen. Es entsteht ein Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Therapeut und innerhalb dieser Beziehung gibt der Therapeut dann Ratschläge, wie der Patient mit einer Erkrankung und den Anforderungen am Arbeitsplatz umgehen kann. Durch diese neuen Verhaltensweisen werden alternative neuronale Netze gebildet und gestärkt. So können in einer stressigen Situation, zum Beispiel Ärger mit dem Kunden, andere Gene reguliert und Stress vermieden werden. Im Berufsleben führt sozialer Stress also oft zu einer Burnout-Erkrankung. Wie sieht es im Privatleben aus? Blink Nummer 5. Auch bei Depressionen spielt das Körpergedächtnis eine entscheidende Rolle. Depression ist eine komplexe seelisch-körperliche Erkrankung, die gravierende Auswirkungen auf das Körpergedächtnis hat. Auch hier aktivieren negative Erlebnisse Stressgene und neuronale Netzwerke, die im Körper gespeichert werden, allerdings oft viel früher im Leben als bei einem Burnout. Eine Depression wird in der Regel von Veränderungen im zwischenmenschlichen Bereich ausgelöst, zum Beispiel dem Verlust eines Freundes oder einem Erlebnis der Zurückweisung. Dabei werden Angst, Überforderung und Hilflosigkeit empfunden. Durch diese negativen Erlebnisse werden Stressgene aktiviert und neuronale Netze gebildet, die dazu führen, dass der Patient immer mehr in seinen dunklen Gedanken gefangen ist. Da das Körpergedächtnis diese Merkmale gespeichert hat, kann es sein, dass eine Depression erst viel später ausbricht, als sie entsteht. Wenn zum Beispiel ein Kind schon früh von Verlust oder Hilflosigkeit geprägt wurde, hat es die entsprechenden Strukturen bereits entwickelt, die dann später bei einem weniger dramatischen Ereignis aktiv werden können. Daher kommt es auch, dass eine Depression oft zeitversetzt noch einmal auftaucht, selbst wenn sie irgendwann von selbst abgeklungen ist. Depressionen können durch Psychotherapie und medikamentöse Behandlungen geheilt werden. Wie beim Burnout spielt auch hier wieder das Vertrauensverhältnis zum Therapeuten eine entscheidende Rolle. Der Patient lernt dadurch, dass es stabile und zuverlässige Beziehungen gibt, die ihm gut tun und ihn in die Lage versetzen, Probleme zu lösen. In einigen Fällen, wenn die Depression den Patienten innerlich geradezu lähmt, ist es sinnvoll, vor und während der Therapie auch mit Medikamenten zu arbeiten. Diese beseitigen einige der körperlichen Ursachen und Symptome der Krankheit, indem sie das Level verschiedener Botenstoffe im Blut erhöhen oder absenken und geben dem Patienten dadurch die Möglichkeit, an der eigentlichen Ursache zu arbeiten. Medikamente setzen aber immer nur an den Symptomen der Depression an, nie an ihrer Ursache. Daher können sie eine Therapie auf keinen Fall ersetzen. Blink Nummer 6. Stress und Depressionen erhöhen das Risiko von Herzkrankheiten und schwächen das Immunsystem. Stress und negative zwischenmenschliche Erfahrungen können also Depressionen und Burnout auslösen. Aber auch ganz handfeste physische Erkrankungen wie ein Herzinfarkt oder Krebs werden durch Stress wahrscheinlicher. Eine Depression ist im Prinzip für den menschlichen Körper eine dauerhafte und starke Form von Stress. Wer eine Depression hat und herzkrank ist, hat ein dreifach erhöhtes Risiko, an einem Herzinfarkt zu sterben, als jemand, der nur herzkrank ist. Das liegt daran, dass die Depression die Aktivität bestimmter Nerven, des Vagus und des Sympathikus beeinflusst, die vom Hirn ausgehen und das Herz steuern. Sie sind dafür verantwortlich, dass das Herz bei Belastung schneller und in Ruhe langsamer schlägt. Depressive Menschen haben eine viel geringere Schwankung in ihrem Puls und das macht sie anfälliger für Herzkrankheiten und Infarkte. Stress schwächt außerdem das Immunsystem und sorgt unter anderem dafür, dass Tumore schneller wachsen. Dass das Immunsystem unter Stress erst einmal herunterfährt, ist evolutionsbiologisch gesehen sinnvoll, denn in einer akuten Gefahr mussten alle Ressourcen des Körpers dafür eingesetzt werden, heil herauszukommen. Der Körper unserer Vorfahren konzentrierte sich unter Stress zum Beispiel ganz darauf, einen Kampf mit einem wilden Tier zu gewinnen oder schnell wegzurennen. Erst nach einer akuten Stresssituation wird das Immunsystem wieder aktiviert und zum Beispiel die Erkältung angegangen. Aus diesem Grund passierte es uns oft, dass wir zum Beispiel nach einer stressigen Prüfungsphase oder ausgerechnet im Urlaub krank werden. Wenn der Körper bei Stress das Immunsystem herunterfährt, verändert er die Genaktivität von zahlreichen Immunbotenstoffen und sorgt dadurch dafür, dass weniger Abwehrzellen im Blut sind. Das wird vor allem problematisch, wenn der Stress für eine lange Zeit wie bei einer Depression konstant hoch bleibt. Denn dann verringert sich auch die Abwehrkraft gegenüber Tumorzellen und sie können sich schneller vermehren als bei einer gesunden, weniger gestressten Person. Diese Erkenntnis bringt aber auch etwas Positives mit sich. Bei vielen Krebspatienten kann eine Psychotherapie dabei helfen, den Krankheitsverlauf zu verlangsamen. Blink Nummer 7. Ein aktives Schmerzgedächtnis kann zu Schmerzkrankheiten ohne Befund führen. Herzinfarkte und Tumore sind handfeste Krankheiten, mit denen jeder Arzt etwas anfangen kann. Ganz anders sieht es mit einer anderen Spätfolge von Stress oder traumatischen Erlebnissen aus, den Schmerzen ohne Befund. Es passiert immer wieder, dass ein Patient über Schmerzen klagt, für die sich einfach kein körperlicher Auslöser finden lässt. Oft liegt die Ursache dann in der Vergangenheit des Patienten verborgen. Intensive Schmerzerfahrungen lassen eine Art Inschrift in unserem Körper zurück, die auch als Schmerzgedächtnis bezeichnet wird. Dabei werden die Schmerzen in unserem Gehirn an zwei Orten gespeichert. Zum einen im Cortex, wo der direkte Sinneseindruck von Schmerzen ankommt, und zum anderen im Gyrus cinguli, dem emotionalen Schmerzzentrum. Dieser Bereich wird auch dann aktiviert, wenn wir sehen, wie jemand anderes Schmerzen erleidet. Sobald eine intensive Schmerzerfahrung so abgespeichert ist, kann es passieren, dass unser Körper sie, meistens nach einem bestimmten psychischen Auslöser, wieder aktiviert. Je stärker dabei der Schmerz in der Vergangenheit war und je tiefer er sich in das Körpergedächtnis eingeprägt hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass er irgendwann wieder auftauchen wird. Vor allem nach Folter oder schweren Unfällen kommt es häufig zu solchen Schmerzen ohne Befund. Der Autor bekam zum Beispiel einen Patienten überwiesen, der über schlimme Schmerzen auf den beiden Flanken seines Körpers klagte, von den Achseln bis zur Hüfte, für die keine Ursache festgestellt werden konnte. In langen Gesprächen stellte sich heraus, dass der Mann, der aus dem Mittleren Osten kam, vor seiner Ankunft in Deutschland gefoltert worden war. Man hatte ihn mit elektrischen Kabeln an der Körperseite entlang gestrichen. Er hatte diese Schmerzen und Erlebnisse fast verdrängt. Doch als er jetzt durch einen Streit mit seiner Frau wieder in Stress geriet, kamen diese Schmerzen plötzlich wieder zum Vorschein. Dass solche Erkrankungen nicht mit Schmerzmitteln, sondern nur mit einer Therapie behandelt werden können, ist offensichtlich. Das Schmerzgedächtnis ist also eine besondere Form des Körpergedächtnisses. Auch hier behalten neuronale Netzwerke und Mechanismen der Genregulierung Spuren von Erlebten zurück und greifen später auf sie zu. Blink Nummer 8. Bei einer posttraumatischen Belastungsstörung wirkt sich ein Trauma auf Gene und Gehirnstrukturen aus. Eine besonders schwerwiegende Form von Stress ist ein Trauma. Niemand steckt ein traumatisches Erlebnis einfach so weg und einige Betroffene entwickeln in der Nachfolge eine posttraumatische Belastungsstörung, PTBS. Unter einem Trauma verstehen wir eine extreme Gefahrensituation, bei der der Betroffene keinerlei Möglichkeit hat, zu entrinnen oder etwas dagegen zu unternehmen. Dieses Ausgeliefertsein bedeutet für unser Gehirn und unseren Körper enormen Stress. 45-65% der Opfer von Vergewaltigung oder Gewaltverbrechen und etwa 8% der Personen, die einen schweren Unfall erleben, entwickeln danach eine PTBS. Eine der Folgen ist, dass das interne Alarmsystem, eine Kombination aus neuronalen Netzen und Genregulierung, stark sensibilisiert wird und danach auch auf kleine Reize sofort anspricht. Ein Patient, der zum Beispiel in einer langgezogenen Kurve einen unverschuldeten Autounfall erlitt, bekam danach regelmäßig schwere Panikattacken, wenn er durch eine ähnliche Kurve fuhr. Andere Symptome der PTBS sind unter anderem psychische Labilität, Albträume oder Konzentrations- und Gedächtnisprobleme. Bei traumatischen Erlebnissen wie Amokläufen oder Zugunfällen gibt es die Praxis des Debriefings. Dabei wird den betroffenen Personen direkt nach dem traumatischen Ereignis ein Gespräch angeboten, bei dem die Besprechung von Erlebten, Reaktionen und Gefühlen bei der Stressbewältigung helfen soll. Das Debriefing hat sich jedoch als eher schädlich erwiesen. Was bei einer PTBS wirklich hilft, ist eine professionelle und gründliche Psychotherapie. Durch sie kann die Störung meistens sehr erfolgreich behandelt werden, denn sie sorgt dafür, dass sich das körpereigene Alarmsystem wieder auf ein normales Niveau zurückentwickelt und nicht mehr in den falschen Momenten anspringt. Eine PTBS sollte niemand auf die leichte Schulter nehmen. PTBS ist eine Krankheit, die fast nur bei Erwachsenen auftritt. Bei Kindern sind die Folgen eines Traumas oft noch schlimmer. Blink Nummer 9. Kinder, die Missbrauch oder Gewalt erleben, sind besonders anfällig für die Entwicklung einer Borderline-Störung. Für Kinder sind stabile und gesunde soziale Beziehungen noch viel wichtiger als für Erwachsene, da sich ihr Gehirn und ihre Persönlichkeit noch in der Entwicklung befinden und sie von ihren Eltern abhängig sind. Daraus folgt leider auch, dass traumatische Erlebnisse aus Beziehungen bei Kindern besonders schlimme Auswirkungen haben. Wenn Kinder Opfer von Missbrauch werden, haben sie ein besonders hohes Risiko, an einer Borderline-Störung zu erkranken. Auf den ersten Blick ähnelt die Borderline-Störung einem PTBS, sie geht aber tiefer und hat mehr Symptome, die das Leben der Patienten oft unerträglich machen. Auch bei Borderline wird das innere Alarmsystem sensibilisiert, doch zusätzlich wird auch noch ein zweites System aktiviert, das eine Art innere Betäubung hervorruft. Dabei werden körpereigene Opioide ausgeschüttet, die mit dem Opium verwandt sind. Diese führen zu sogenannten Dissoziationen. Der Geist des Patienten entfernt sich vom eigenen Körper. In diesem Zustand empfinden die Patienten zum Beispiel oft keine Schmerzen mehr und sie haben das Gefühl, ihren eigenen Körper von außen zu betrachten. Oft sind Patienten in diesem Zustand nicht mehr ansprechbar. Viele Borderline-Patienten neigen daher dazu, sich selbst zu verletzen. Den Schmerz selbst spüren sie aufgrund der Dissoziation kaum. Ein weiteres sehr belastendes Symptom von Borderline ist es, dass die Patienten es nicht schaffen, stabile soziale Beziehungen zu führen, was ihren Leidensdruck zusätzlich erhöht. Die Borderline-Störung ist eine Art psychologischer Schutzmechanismus und kann nur mit einer Psychotherapie behandelt werden. Denn auch bei der Borderline-Erkrankung werden bestimmte neuronale Netzwerke ausgebildet. Der Patient hat die Erfahrung gemacht, dass eine schlimme Situation erträglich wird, wenn er sich von seinem Körper dissoziiert, ausgelöst durch die Netzwerke und ihre Genregulierung. Bei der Therapie von Borderline geht es zuallererst darum, den Patienten in die Lage zu versetzen, stabile soziale Beziehungen einzugehen. Erst wenn das möglich ist, kann an der eigentlichen Ursache, also dem ursprünglichen Trauma, gearbeitet werden. Blink Nummer 10. Eine Psychotherapie ist oft wirksamer als der Einsatz von Medikamenten. Aus den neuen Erkenntnissen über das Körpergedächtnis, die wir in den letzten Blinks kennengelernt haben, ergeben sich einige Schlussfolgerungen für die Behandlung von psychischen Krankheiten. Die wichtigste lautet, Psychopharmaka können eine Therapie niemals ersetzen. Depressionen, ein Burnout, Borderline oder eine PTBS sind keine rein körperlichen Probleme, die chemisch behoben werden können. Der Patient braucht dazu eine professionelle Therapie. Allerdings ist der Einsatz von Medikamenten sinnvoll, wenn die Beschwerden unerträglich sind oder den Patienten daran hindern, eine Psychotherapie überhaupt zu beginnen. Es gibt noch ein weiteres, relativ unbekanntes Problem im Zusammenhang mit Psychopharmaka. Sie werden sehr oft überdosiert. Es wurde nämlich festgestellt, dass die Fähigkeit, die Wirkstoffe von Medikamenten im Körper abzubauen, von einem speziellen Gen bestimmt wird. 40% der Menschen bauen Medikamente dabei langsamer ab, als lange Zeit angenommen wurde. Da die Verträglichkeit nicht standardmäßig getestet wird, bekommen also 40% aller Patienten eine viel zu hohe Dosis der Medikamente verschrieben. Außerdem wissen wir heute, dass eine professionell durchgeführte Psychotherapie dazu in der Lage ist, die Spuren, die Stress und Krankheiten in unserem Körper hinterlassen, wieder verschwinden zu lassen. Wir haben gesehen, dass bestimmte psychische Erkrankungen nachweisbare Veränderungen in unseren neuronalen Netzwerken und den Mechanismen der Genregulierung zur Folge haben. Da diese Erkrankungen meistens aus belastenden sozialen Beziehungen entstehen, ist es logisch, dass eine stabile Beziehung, zum Beispiel zu einem Therapeuten, an sich schon dazu beiträgt, den Schaden wieder zu bessern. Sobald eine stabile Beziehung hergestellt ist, kann der Therapeut dem Patienten dann Verhaltensweisen zeigen, die alternative Netzwerke aktivieren. Das führt wiederum dazu, dass sich auch die Mechanismen der Genregulierung wieder erholen. Nachweisen lässt sich das zum Beispiel an dem Anteil von bestimmten Hormonen im Blut, der sich im Laufe einer Therapie wieder normalisiert. Die neuen Erkenntnisse aus der Hirnforschung, Genetik und Epigenetik zeigen also, dass unser Körper ein eigenes physisches Gedächtnis hat, das durch Stress aus sozialen Beziehungen, aber auch durch Traumata nachhaltig geschädigt wird. Sie zeigen aber auch, dass wir in der Lage sind, diese Schäden durch eine Therapie wieder zu beheben. Das waren die Blinks zu Das Gedächtnis des Körpers von Joachim Bauer. Die Kernaussage dieses Buches lautet, dass soziale Beziehungen, vor allem wenn sie uns belasten, nachweisbare Spuren in unserem Gehirn und an unseren Genen hinterlassen. Daraus können sich Krankheiten wie Depressionen, Burnout oder Borderline entwickeln. Mit einer geeigneten Psychotherapie können diese Spuren jedoch wieder beseitigt und die Patienten geheilt werden. Und hier noch ein Tipp, den du so konkret in deinem Alltag umsetzen kannst. Kläre belastende Beziehungssituationen möglichst schnell auf. Eine belastende Beziehung nervt nicht nur, sie kann dich auch krank machen. Daher solltest du versuchen, jedes Problem in einer Beziehung, das dich bedrückt, so schnell wie möglich zu lösen. Dabei können dir diese 5 Schritte helfen. Finde heraus, in welcher Beziehung das grundlegende Problem liegt. Finde heraus, was für dich ein realistisches Teilziel zur Lösung des Problems wäre. Sprich freundlich und entspannt mit der anderen Person darüber. Besprich das Problem auch mit Angehörigen oder Freunden, sie haben meist gute Ratschläge. Tu etwas nur für dich. Mach Sport, lerne eine Entspannungsübung oder gönn dir etwas Besonderes. Wir hoffen, dass dir unsere Blinks über das Körpergedächtnis auch im Gedächtnis bleiben. Aber zum Abschluss haben wir noch eine Frage an dich. Und zwar hast du Feedback an uns. Wenn du Fragen, Kritik oder Anregungen an uns hast, schreib uns doch einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Das Gedächtnis des Körpers und sag uns, was du denkst.